gerade eben aus dem Impetus der Pluralität kommend, zeigt uns eben die Dogmengeschichte, dass ökonomische Theorien zeitgebunden sind. Sie entwickeln sich nicht im luftleeren Raum, sondern spiegeln eben auch politische und soziale Verhältnisse wider.
Da ist die Frage, was die beiden Paradigmen, die wir in dem Buch behandeln, was die empfehlen, um diese Krise zu überwinden. Und deren Empfehlungen oder deren Analyse ist, geht in völlig unterschiedliche Richtungen. Und deswegen erscheint es uns sehr wichtig, dass die Menschen im Lande eben verstehen, wenn sie einer bestimmten politischen Empfehlung zuhören, was der theoretische Hintergrund ist.
Interessanterweise kriegen wir auch sehr viel Zuspruch von den wirtschaftswissenschaftlichen Studenten. Ich habe in meinen Veranstaltungen zum Teil regen Zulauf, die dann eben sagen, ja, genau solche Veranstaltungen wie bei Ihnen haben wir gesucht. Wir haben bisher eben eine sehr stark formalisierte Lehre, eine sehr stark modellbezogene Lehre erfahren und die institutionellen, empirischen Zusammenhänge und auch das historisch Gewordene in Deutschland und darüber hinaus, das fehlt uns in unserem Studium.
Die Tatsache, dass er überhaupt ein Kapitel über Ungleichheit aufgenommen haben, unterscheidet unsere Ökonomieeinführung auch von vielen anderen Ökonomieeinführungen, eben insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften.
Ja, wir freuen uns auch ganz besonders, dass auch die Bundeszentrale und die Landeszentralen den Titel lizenzieren werden und dann eben entsprechend hier da nochmal für eine weitere Verbreitung sorgen werden. Also da wurde das auch sehr positiv aufgenommen. Generell freut es uns sehr.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Andreas Nölke und Dr. Michael Schiedelig über ihr neues Buch Ökonomie verstehen, eine pluralistische Einführung für Lehramt und Sozialwissenschaften. Das Lehrbuch erfüllt alle Ziele, die sich die Autoren selbst gesteckt haben. Es ist lebenswelt- und problemorientiert, es ist pluralistisch und, last but not least, es ist sehr gut verständlich. Diese bemerkenswerte Kombination macht das Buch sehr lesenswert für alle, die sich in plurale Ökonomik einlesen möchten. Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Im Blog ist zudem eine Rezension des Buches von Nölke und Schiedelig zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf dem Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit heterodoxen bzw. pluralen Ökonominnen und Ökonomen, um den Wirtschaftsunterricht kritisch konstruktiv zu reflektieren. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, in der heutigen Folge Andreas Nölke und Michael Schiedelig als Gast zu haben. Andreas Nölke und Michael Schiedelig sind die Autoren des Buches Ökonomie verstehen, eine pluralistische Einführung für Lehramt und Sozialwissenschaften. Das Buch ist dieses Jahr im UTB Verlag erschienen. Ich hatte die Gelegenheit einer Podiumsdiskussion zu diesem Buch auf der diesjährigen Tagung der GSÖBW, also der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft, beizuwohnen und habe da gedacht, oh, das wäre sehr interessant, mal mit den Autoren über dieses Buch zu sprechen im Rahmen dieser Podcast-Reihe, denn dieses Buch passt hier sehr gut rein. Doch bevor wir über das Buch sprechen, möchte ich euch bitten, euch vorzustellen und dabei also sowohl eure Vita vorzustellen, als auch die Brillen herauszuarbeiten, die euer ökonomisches Denken prägen.
Sehr gerne. Ich fange mal an. Also bei mir waren das relativ verschlungene Wege zu diesem Lehrbuch und zum ökonomischen Denken. Ich habe ursprünglich Verwaltungswissenschaft in Konstanz studiert. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang, bei dem Ökonomie eine prominente Rolle spielt. Da habe ich also meine Grundkenntnisse erworben. Danach bin ich in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen zur GIZ und habe da auch über ein Thema der Entwicklungszusammenarbeit promoviert. Da waren es also eher Themen des globalen Südens. Ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, ach, da wissenschaftlich komme ich da nicht viel weiter und habe mich in der Habilitation in Leipzig dann eher mit internationalen Beziehungen beschäftigt, also nicht mit ökonomischen Themen. Dann aber auf einer weiteren mehrjährigen Tätigkeit in Amsterdam mit der politischen Ökonomie. Und die prägt bis heute mein Denken über diese Themen. Auf meiner jetzigen Stelle kombiniere ich so die vergleichende und die internationale politische Ökonomie. Und wenn man jetzt die Brille zusammenfasst, würde ich sagen, es ist bei mir eine Brille, die sehr stark von der Interdisziplinarität zwischen Politikwissenschaft und Ökonomie geprägt ist und eine besondere Rolle für den globalen Süden aus meiner Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit.
Wunderbar, das war also Andreas Mölke. Kurze Rückfrage, könntest du noch kurz deine aktuelle Position, Situation skizzieren?
Aber gerne. Ich habe eine Professur an der Goethe-Universität in Frankfurt für internationale Beziehungen und internationale politische Ökonomie.
Wunderbar, Dankeschön. Nun die gleiche Frage an Michael Czetelik.
Ja, guten Tag zusammen. Herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Mein Name ist Michael Czetelik. Ich bin aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter als Postdoc am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität und arbeite eben mit Andreas Mölke zusammen. Ich habe zuvor auch schwerpunktmäßig Politikwissenschaft studiert, aber auch Soziologie und auch ökonomische Inhalte in Frankfurt, Darmstadt, New York und in Cambridge, Massachusetts und habe mich dann in meiner Promotion mit primär wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Ich habe zur Industrie- und Innovationspolitik in Brasilien promoviert und beschäftige mich auch in meiner Forschung primär, wie Andreas Mölke auch, mit Schwellenländern und untersuche dort Kapitalismustypen, Wachstumsmodelle und eben industrie- und wirtschaftspolitische Instrumente in diesen Ländern, aber auch darüber hinaus. Zu diesem Buch kam ich eben auch durch meine Tätigkeit am Lehrstuhl. Ich habe eben bei Andreas Mölke promoviert und deswegen auch sozusagen teile ich sozusagen seine sozialwissenschaftlich geprägte Brille auf die Ökonomie. Und wir haben eben zusammen eine Lehrveranstaltung entwickelt und sind dann zu diesem Buch gekommen.
Wunderbar, dann kann ich gleich zu diesem Buch überleiten. Das Buch heißt, wie gesagt, Ökonomie verstehen, eine pluralistische Einführung für Lehramt und Sozialwissenschaften. Ist erschienen dieses Jahr, also brandneu, im UTB Verlag. Dieses Buch hat 350 Seiten. Und ich habe gehört, dass dieses Buch zu schreiben eine Herausforderung gewesen ist. Weniger aufgrund der Länge, sondern aufgrund der Kürze des Buches. Also es ging darum, wirklich viele Gedanken in dieses Format reinzukriegen. Das ist eine Menge Arbeit, das ist eine große Herausforderung. Jetzt wäre meine erste Frage, was hat euch dazu bewegt, diese Herausforderung anzunehmen und dieses Buch zu schreiben?
Ja, wie Michael schon erwähnt hat, kommt das Buch aus einer Lehrveranstaltung. Eine Lehrveranstaltung, die wir seit 2021 regelmäßig anbieten. Inzwischen jedes Semester, normalerweise bieten wir Lehrveranstaltungen nur in jedem vierten Semester an, aber hier ist die Nachfrage so groß, dass wir sie jedes Semester anbieten. Und da haben wir uns irgendwann überlegt, unterstützen wir die Lehrveranstaltung auch mit einem Buch. Der Anlass für die Lehrveranstaltung war zunächst derjenige, dass wir bei uns in Frankfurt zuständig sind für die Ökonomieausbildung der Lehramtsstudierenden im Bereich Politik und Wirtschaft. Das ist ja an vielen anderen Universitäten ausgelagert an die Ökonomie. Bei uns ist es in den Gesellschaftswissenschaften und wir haben natürlich jetzt die Aufgabe, die Lehramtsstudierenden mit einem relativ soliden Ökonomiewissen auszurüsten und dafür haben wir mehrere Lehrveranstaltungen, aber das hier ist sozusagen die Basislehrveranstaltung zur Vermittlung von grundlegenden Ökonomiekenntnissen. Darauf bauen dann andere Veranstaltungen auf. Wir hatten allerdings noch zwei weitere Zwecke. Der zweite Zweck war derjenige, dass wir in unseren Veranstaltungen zur politischen Ökonomie und auch im Bereich der Wirtschaftssoziologie festgestellt haben, dass unseren Studierenden zum Teil die ökonomischen Grundkenntnisse fehlten. Also der Kenntnisstand war sehr heterogen. Es gab welche, die sich da sehr gut auskannten, aber andere, für die war es doch, glaube ich, ganz hilfreich, dass sie erst noch etwas systematischer sich mit Ökonomie beschäftigen, bevor sie dann in der politischen Ökonomie oder in der Wirtschaftssoziologie diese Dinge problematisieren. Ja, und ein drittes Anliegen, das aber, denke ich, hier etwas untergeordnet ist, wir hoffen auch, dass wir damit einen Beitrag leisten können zur gesellschaftlichen Debatte. Ökonomische Fragen werden ja permanent diskutiert in den Medien. Dazu müssten sich eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger eine Meinung bilden können. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man entsprechende Grundkenntnisse hat. Und unser Buch ist hoffentlich so gestaltet, dass man es auch einfach als ökonomischer Laie ohne jede Vorkenntnisse lesen kann.
Ja, wenn ich hier nochmal kurz einhaken darf und das unterstützen, was uns dazu bewegt hat. Man könnte sich ja jetzt auf den Standpunkt stellen und wie gesagt, in vielen Bundesländern an anderen Universitäten ist es auch so, dass die Lehramtsausbildung, wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Zielgruppe für dieses Buch, praktizierende Lehrer, aber eben auch Lehramtsstudierende, dass eben letztlich die Lehramtsausbildung in den Wirtschaftswissenschaften angeboten wird. Interessanterweise kriegen wir auch sehr viel Zuspruch von den wirtschaftswissenschaftlichen Studenten. Ich habe in meinen Veranstaltungen zum Teil regen Zulauf, die dann eben sagen, ja, genau solche Veranstaltungen wie bei Ihnen haben wir gesucht. Wir haben bisher eben eine sehr stark formalisierte Lehre, eine sehr stark modellbezogene Lehre erfahren und die institutionellen, empirischen Zusammenhänge und auch das historisch Gewordene in Deutschland und darüber hinaus, das fehlt uns in unserem Studium. Ja, und das haben wir auch sehr stark versucht, eben in diesem Buch einzubringen. Und deswegen, das hebt unsere Einführung ganz klar auch ab von jetzt eben ganz klassischen VWL-Einführungen, die eben sich sehr stark an dieser Formalisierung, an dieser Modellorientierung eben orientieren. Wir haben einen stärker sozialwissenschaftlichen Zugang.
Ja, herzlichen Dank. Ich finde es sehr spannend, weil dieser Konflikt bzw. dieses Spannungsverhältnis zwischen Formalisierung und eher sozioökonomische Perspektive sich auch gerade in Baden-Württemberg wiederfindet. Da gibt es auch Diskussionen, wie formalisiert, wie mathematisiert auch soll der Unterricht erfolgen. Und auf der anderen Seite die Frage, naja, wie viel sozioökonomisches Wissen ist notwendig, um das Fach auf eine plurale Art und Weise unterrichten zu können. Von daher ist euer Buch sehr interessant und bietet auch eine Menge Angebote und interessante Perspektivenwechsel. Und euer Anliegen bringt ihr im ersten Satz des Buches bereits zum Ausdruck. Und es wurde auch schon gesagt, nämlich ökonomische Grundkenntnisse sind für die Teilhabe an gesellschaftlichen Diskussionen unverzichtbar. Also dieses ökonomische Grundwissen ist auch etwas Empowerndes, als etwas, was mündige Bürger, Bürgerinnen auch erwerben müssen. Gleichzeitig ist die Vermittlung von ökonomischem Grundwissen eine große Herausforderung. Jetzt wäre meine Frage, wie seid ihr vorgegangen? Was zeichnet eure Einführung aus? Welche Prinzipien sind leitend gewesen?
Ja, wir hatten, glaube ich, im Groben und Ganzen drei Prinzipien. Das erste Prinzip hat Michael vorhin schon angesprochen. Es soll eine nicht technische Einführung in die Ökonomie sein, die auch ohne jede Vorkenntnisse, aber eben auch ohne Mathematik verständlich ist. Nicht? Viele Menschen haben da Vorbehalte und wir haben das Buch so geschrieben, dass keine einzige Formel in dem Buch auftaucht, ein einziges Diagramm, aber ansonsten kann man das sehr gut lesen, ohne dass man diese formelle Vorbildung hat, gerade eben als Kontrast zur wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung, die ja inzwischen hochgradig formalisiert ist, wie Michael bereits erwähnt hat. Das zweite Prinzip ist, dass wir das Buch so angelegt haben, dass es quasi systematisch die größten Teile der Ökonomie systematisch abdeckt, mit einem relativ starken Fokus schon eher auf makroökonomische Fragen, über mikroökonomische Fragen, aber die werden auch behandelt. Man kann es quasi von vorne nach hinten lesen, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Ökonomielexikon, wo man vielleicht eine Sache nachliest, aber die Kapitel sind natürlich auch in sich abgeschlossen, sodass man sich vielleicht auch ein Thema raussucht, was einen besonders interessiert. Und das dritte Prinzip, und ich glaube, das ist uns ganz besonders wichtig, und deswegen taucht es ja auch schon im Untertitel des Buches auf, ist eine pluralistische Einführung in die Ökonomie. Das ist etwas, was ja spätestens seit der globalen Finanzkrise ganz erheblich an Bedeutung gewonnen hat, dass man sagt, naja, es gibt nicht nur eine Ökonomie, und gerade viele Studierende der Wirtschaftswissenschaft haben da durchaus einen Unwillen oder eine Skepsis entwickelt. Und in der Tat gibt es ja, wie das ja auch in diesem Podcast eine große Rolle spielt, eine ganze Reihe von sogenannten heterodoxen Strömungen, die sich der konventionellen Ökonomie gegenüberstellt. Und wir hatten das Bedürfnis, dass wir in diesem Buch das, was in der Ökonomie jetzt sowohl die orthodoxe als auch die heterodoxe Seite als kontrovers ist, dass wir das auch als kontrovers darstellen, also diese Kontroversen nicht unter den Tisch fallen lassen. Das wäre das dritte Prinzip.
Wunderbar, Dankeschön. Die drei Prinzipien sind auch klar zu erkennen und deswegen schätze ich dieses Buch auch sehr. Und sie erleichtern wirklich den Zugang, diese Niedrigschwelligkeit ist gegeben. Gleichzeitig ist es keine grobe Vereinfachung, also es ist trotzdem so, dass komplexe Sachverhalte und Begriffe vermittelt werden und eingebettet sind in ein Narrativ, in einer Erklärstruktur, die einfach nachvollziehbar ist und lebensweltlich auch eingebettet. Und das Ganze auch trotzdem ein Niveau hat, und das ist auch das Wertvolle. Und ich kann nur bestätigen, diese Mehrperspektivität, diese Kontroversität ist in jedem Kapitel gegeben und macht auch das wirklich auch das Reizvolle an diesem Buch aus. Bevor wir uns einige Beispiele aus dem Buch anschauen, hätte ich noch eine andere Frage, und zwar diese Strömung der pluralen Ökonomik, heterodoxen Ökonomik, hat ja ihre Anfänge, also schon gesagt, nach der Weltwirtschaftskrise. Und da kam ja die Forderung auf, aus Frankreich kommend, Ökonomie post-autiste, also post-autistische Ökonomik damals hieß es noch, Namensänderung, unter anderem dann Real World Economics. Aber damals haben Studierende gefordert, dass das Studium pluraler werden sollte, und eine zentrale Forderung ist gewesen, dass im Studium auch eine sogenannte Dogmengeschichte angeboten werden sollte. Und interessanterweise ist eine solche Dogmengeschichte in eurem Buch auch vorhanden. Das Buch steigt ein mit einem solchen Überblick über die historische Entwicklung der wichtigsten ökonomischen Schulen und mit Blick auch auf die normativen Grundlagen dieser ökonomischen Schulen. Jetzt wäre meine Frage, warum überhaupt ist eine Dogmengeschichte von Bedeutung? Und kann man nicht argumentieren, naja, es gab diese Geschichte der Wirtschaftswissenschaften und die Wirtschaftswissenschaft hat heute einen aktuellen Stand, warum nicht die Einführung beschränken auf diesen aktuellen Stand, also die Neoklassik beispielsweise? Also kurze, lange Rede, kurzer Sinn, warum ist eine Dogmengeschichte von Bedeutung? Warum kommt sie in eurem Buch vor?
Ja. Danke dir, Philipp, für die Frage. Da würde ich mal drauf eingehen wollen. Also zunächst mal gibt es natürlich auch noch Einzelwerke, die eben sich sehr extensiv mit Dogmengeschichten auseinandersetzen. Das konnten wir jetzt, weil wir sehr viel ja mit diesem Buch auch vorhatten, nicht in der Breite machen. Aber nichtsdestoweniger sind wir der Meinung, dass es eben wichtig ist, zumindest einen groben Überblick zu geben. Und deswegen haben wir das in der Einführung auch, in der Einleitung auch gemacht. Aus den folgenden Gründen. Also zunächst mal, gerade eben aus dem Impetus der Pluralität kommend, zeigt uns eben die Dogmengeschichte, dass ökonomische Theorien zeitgebunden sind. Sie entwickeln sich nicht im luftleeren Raum, sondern spiegeln eben auch politische und soziale Verhältnisse wider. Das impliziert natürlich auch, dass sie änderbar sind und dass es prinzipiell eben eine Pluralität an verschiedenen Perspektiven gibt, die dadurch auch sichtbar gemacht werden. Ja. Und das hilft uns eben auch, aktuelle wirtschaftspolitische Debatten besser einzuordnen, wenn man weiß, woher gewisse Theorien kommen und welche Sachverhalte sie vielleicht besser erklären können als Themen oder Phänomene, die sich eben im Wandel befinden und die dann vielleicht durch alternative Theorien besser erklärbar sind. Also eine Dogmengeschichte hilft bei der bei dieser pluralen Brille, indem sie eben zu stark dogmatisch orthodoxes Denken sozusagen nur eine Richtung ist die richtige, das hilft es aufzubrechen, und sie fördert eben eine gewisse kritische Sichtweise, eine plurale Sichtweise auf ökonomische Zusammenhänge.
Gut, das ist ebenfalls in dem Buch spürbar, das Herausarbeiten einerseits der historischen Tiefe dieser Modelle und andererseits deren aktuellen, auch politischen und ökonomischen Bedeutsamkeit und inwiefern sowas dann auch in unterschiedlichen Interpretationen von, ja, auch lebensweltlichen zentralen Problemen resultiert. Darauf kommen wir noch. Und das Spannende aus meiner Perspektive als Lehrer in Baden-Württemberg ist, dass dieser Ansatz unmittelbar am Bildungsplan anknüpft. Also im Bildungsplan Baden-Württemberg steht beispielsweise drin, dass es bedeutsam ist, den Schülerinnen und Schülern den Pluralismus von Modellen also bewusst zu machen und ebenfalls das Verhältnis von Modell und Wirklichkeit mit den Schülerinnen zu erarbeiten. Und hierfür ist natürlich dieses Buch wunderbar, weil dafür einfach viele Grundlagen bereits drin, ja, angelegt sind. Eine andere Sache, die im Bildungsplan drinsteht, ist beispielsweise, dass der Erklärungswert ökonomischer Modelle kritisch reflektiert werden muss. Steht explizit drin. Auch da ist dieses Buch eine Fundgrube für, um eben, ja, an konkreten Beispielen zu überlegen, naja, wie tief ist die Erklärungsschärfe dieser Modelle und andererseits auch, woher kommt eigentlich dieser Erklärungsansatz, was hat es für eine politische Bedeutsamkeit. Von daher ist dieses Buch einfach spannend. Und euer Buch, wie schon gesagt, ist ja vom Umfang her einerseits nicht schmal, 350 Seiten, und gleichzeitig weiß ich, dass es für euch eine ganz große Herausforderung gewesen ist, das Thema auf diese 350 Seiten zu beschränken. Das heißt, ihr habt eine Komplexitätsreduktion vornehmen müssen. Und diese macht auch Transparenz bereits in der Einleitung, nämlich ihr habt das große Feld der heterodoxen Ansätze in der Ökonomik reduziert im Wesentlichen auf den Keynesianismus. Ihr habt andere Ansätze ebenfalls drin, die poppen immer wieder auf, was auch sehr wertvoll ist. Aber die Grundstruktur des Buches artikuliert sich um diesen Widerspruch zwischen Neoklassik und Keynesianismus. Bevor wir also auf die Kapitel eingehen, möchte ich euch bitten, nochmal, ja, dogmengeschichtlich einzubetten und auch so wirtschaftstheoretisch nochmal zu erläutern. Was sind eigentlich diese zwei Grundlagen? Was kennzeichnet die Neoklassik und was kennzeichnet den Keynesianismus?
Ja, danke dir. Das ist eine ganz wichtige und zentrale Unterscheidung, die wir getroffen haben und die wir wirklich versucht haben, das auch systematisch. Das ist zum Teil nicht ganz einfach, weil natürlich die verschiedenen Theorien zu verschiedenen Inhalten mal mehr, mal weniger zu sagen haben. Aber wir haben das wirklich versucht, diese Unterscheidung hier systematisch einzubringen. Natürlich kann man kritisieren, und das ist auch nachvollziehbar, wenn man jetzt eben auch noch viel stärker eben an dieser Pluralität interessiert ist. Und es gibt natürlich, wie du erwähnt hast, eine Fülle an verschiedenen Perspektiven, die wir hier in der Breite eben nicht behandeln konnten, die wir zum Teil erwähnen und da, wo sie besonders einschlägig sind, auch tiefer eingehen. Aber das hätte den Rahmen gesprengt. Und wie du sagst, auch eben diese didaktische Reduktion, das war uns auch wichtig, weil Studenten in den ersten Semestern haben natürlich mit dem generellen Verständnis von der Erklärungskraft von Modellen, von dem Status von Theorien eine gewisse Herausforderung. Ja, in den Sozialwissenschaften ist das ganz besonders schwierig, und da eine gewisse, zugegebenermaßen eine starke Reduktion vorzunehmen, war uns doch wichtig. Ne? Zum Verständnis, diese Theorien sind ja keine sozusagen Wahrheiten, sondern es sind gewisse Perspektiven, Sichtweisen oder Brillen, wie wir es am Anfang erläutert haben, mit denen man auf gewisse Probleme oder ökonomische Phänomene schaut. Und da kann man durchaus argumentieren, wie wir es tun und wie es andere auch tun und es auch letztlich in der größeren Debatte der Fall ist, dass man zwischen zwei großen Strömungen oder Paradigmen, nennt man das auch in der Wissenschaft, unterscheiden kann. Das eine ist das neoklassische Paradigma, wo dann verschiedene Theorieansätze untergeordnet werden können, und eben das keynesianische Paradigma, ne, wo dann verschiedene Ansätze so gemeinsame Punkte eben und Grundsätze teilen. Und diese Unterscheidung haben wir vorgenommen. Dogmengeschichtlich waren und sind immer noch diese großen Paradigmen, die letztlich wesentlichen, die ökonomische Dogmengeschichte treibenden Ansätze. Die Neoklassik entwickelte sich eben aus der Klassik im 19. Jahrhundert und war lange Zeit das dominante Paradigma, bis eben in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der Keynesianismus aufgekommen ist und da schon eine gewisse Revolution in der theoretischen, in der Dogmengeschichte der Ökonomie eben eingeleitet hat. Und seit dieser Zeit gibt es diesen Dualismus der Paradigmen, der sich mal mehr in die eine Richtung, mal mehr in die andere Richtung ausschlägt. Wir haben spätestens seit den Krisen der 1970er Jahre und frühen 1980er Jahre eben eine Entwicklung in der Wirtschaftswissenschaft gehabt, die eben dieses neoklassische Paradigma auch unterstützt durch einen gewissen politischen Zeitgeist, durch politische Strömungen, die eben diesen, der neoklassische, das neoklassische Paradigma hat sich dann eben sehr stark durchgesetzt. Und wird eben erst wieder seit den frühen 2000ern und vor allem seit der globalen Finanzkrise wieder stärker aufgebrochen, sodass hier keynesianische Ansätze wieder prominenter werden in der Diskussion. In der Lehre sind die immer noch unterbelichtet, weil natürlich Professuren oder Studienprogramme, die werden auf lange Sicht konzipiert und sich da eben da einen Wandel herbeizuführen, das dauert seine Zeit. Aber es in der Fachdiskussion gibt es diese, werden diese Diskussionen sehr intensiv geführt und das haben wir eben versucht, uns auch an aktuellen, eben an den aktuellen Debatten zu orientieren. Und das haben wir hier dann eben als letztlich das Schema für unser Buch verwendet.
Vielleicht noch kurz ergänzend dazu. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen über die zeithistorische Einbindung unterschiedlicher Paradigmen und unterschiedliche normative Grundlagen. Hier ist es vielleicht ganz praktisch zu wissen, dass die ökonomische Klassik sich ja entwickelt hat in Opposition zum Merkantilismus, also in einer Phase, wo die Ökonomie dem Staat untergeordnet war. Und demgegenüber hat die Klassik betont, dass quasi die Ökonomie eine eigenständige Sphäre ist und dass der Staat auch dort nicht so stark eingreifen sollte. Beim Keynesianismus war ja der Hintergrund, wie Michael gerade erwähnt hat, die Wirtschaftskrisen der späten 20er und dann der 1930er Jahre noch. Und vor diesem Hintergrund gibt es dann wiederum andere normative Grundannahmen. Der Keynesianismus geht viel stärker als die Neoklassik davon aus, dass die Wirtschaft immer regelmäßig durch Krisen geschüttelt wird, dass man unbedingt solche sozialen Verwerfungen wie in den 30er Jahren und 1920er Jahren vermeiden sollte. Und dementsprechend bieten die beiden Theorien eben nicht nur unterschiedliche theoretische Linsen, sondern sie repräsentieren auch normativ durchaus unterschiedliche Zugriffsperspektiven auf das wirtschaftliche Geschehen.
Ja, da würde ich auch nochmal, danke Andreas für die Ergänzung, da würde ich auch nochmal etwas ausführen wollen. Genau, die normativen Grundannahmen in der Klassik bzw. Neoklassik sind eben, kennzeichnet sich sehr stark durch eine kritische Sichtweise auf die Rolle des Staates. Ne? Also in dieser Perspektive, als ein Beispiel, in dieser Perspektive werden Staatseingriffe häufig als schädlich oder unwirksam angesehen. Und weil eben Märkte, da die Autonomie von Märkten, der Marktmechanismus spielt eine ganz besondere Rolle hier. Und dem wird eben eine sehr hohe Effizienz in der Allokation, also Zuteilung von Gütern zugesprochen. Aber auch normativ gewendet eben ist eine wichtige Grundprämisse der neoklassischen Perspektive, die wir eben auch in aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussionen in der Bundesrepublik und darüber hinaus wiederfinden, dass eben diese Märkte eine gewisse, die Freiheit des Individuums spiegeln und Marktfreiheit und Effizienz und Konsumentensouveränität, also da hier ganz wichtige Prämissen sind. Im Gegensatz dazu, die keynesianische Perspektive sieht oder betont vielmehr die Fehlerhaftigkeit auch von Märkten, unterscheidet zwischen verschiedenen Märkten und betont, dass man eben das neoklassische Marktmodell auf nicht auf alle Bereiche gleich in gleichem Maße anwenden kann, zum Beispiel den Arbeitsmarkt. Da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Um es kurz zu machen, sie betont eher Instabilität, wie Andreas gesagt hat, und die Fehlerhaftigkeit und dadurch eben auch schreibt sie dem Staat und Industrie- oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine eher stabilisierende Funktion zu als eine destabilisierende. Ja, und hier gibt es unterschiedliche Grundprämissen. Die normative Aussage ist hier, es kann vielleicht durchaus sein, dass es dann etwas weniger Effizienz zugeht in der Verteilung von Gütern, aber das ist nicht das wichtigste Kriterium für diese Perspektiven. Für diese Perspektiven ist eben die Stabilität und die die Abwehr von Krisen entscheidender, weil eben gesagt wird, wenn es zu einer Krise kommt, die eben, also die kapitalistische Wirtschaftsweise kennzeichnet sich eben sehr stark durch zyklische Krisen und die gilt es unbedingt zu vermeiden, weil sie mit erheblichen sozialen und natürlich ökonomischen, aber vor allem auch sozialen Kosten verbunden sind und die gilt es eben zu vermeiden und dann geht man eben bisschen ab von dem Effizienzkriterium als wesentliches normatives Kriterium und baut eher auf Stabilität, eben auch auf durchaus eben eine Gleichstellung der verschiedenen Gruppen in einer Bevölkerung, auf Umverteilung. Das sind hier wesentlichere Kriterien.
Ja, wunderbar. Da haben wir schon einen Überblick über das erste Kapitel, was auch passenderweise den Titel trägt, Wirtschaft ist politisch. Normative Grundlagen zentraler Wirtschaftstheorien. Und das habt ihr sehr schön und verständlich vermittelt, nämlich die Frage, naja, wie ist eigentlich die politische Einbettung von Ökonomik? Und wie ist der Bezug zu tagespolitisch, also tagesaktuellen politischen Fragen? Und von denen gibt es jede Menge in diesem Buch. Das Buch hat 15 Kapitel insgesamt. Und diese Kapitel beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Preisbildung und Märkte oder Marktversagen, Konjunktur, Arbeit, Finanzsysteme, internationaler Handel, also und viele mehr. Das heißt, die Bandbreite ist sehr groß. Und jedes Mal schafft ihr es, diese Kontroversität, diese Perspektivenvielfalt an ganz aktuellen Beispielen sichtbar zu machen. Und das Spannende ist, dass alle genannten Themen im Bildungsplan Baden-Württemberg vorkommen. Auch da also eine sehr, sehr hohe Anschlussfähigkeit und auch da einfach eine Fundgrube, um ja bei der Behandlung bestimmter Themen einfach auch eine Pluralisierung zu erreichen. Jetzt möchte ich auf diese 14 Kapitel nach dem Einführungskapitel eingehen, also jetzt nicht auf alle, aber zumindest euch das Angebot machen, ganz gezielt mal das herauszupicken, das ihr hier gerne besprechen würdet, und zwar immer vor dem Hintergrund, aber das ist ja selbstverständlich, wo liegt der Mehrwert einer pluralistischen Betrachtung? Von daher wäre meine Frage, was wären denn so Beispiele aus eurem Lehrwerk, die ihr hier vorstellen würdet?
Ja, ich fange mal mit einem Beispiel an. Und das setzt an dem Kapitel Arbeit und Arbeitslosigkeit an. Und es liegt nahe, auch wenn unsere Arbeitslosenrate noch im historischen Vergleich vielleicht noch relativ gering ist, aber sie nimmt gerade zu. Gerade Baden-Württemberg hat ja da auch besondere Probleme mit der Automobilindustrie und generell stagniert die deutsche Wirtschaft ja schon seit mehreren Jahren. Wir haben jetzt 2 Jahre eine Rezession, also eine rücklaufende Wirtschaftsentwicklung gehabt und diesem Jahr sieht es auch nicht gut aus. Eigentlich geht das schon seit ungefähr 2018, 2019 so. Und da ist die Frage, was die beiden Paradigmen, die wir in dem Buch behandeln, was die empfehlen, um diese Krise zu überwinden. Und deren Empfehlungen oder deren Analyse ist, geht in völlig unterschiedliche Richtungen. Und deswegen erscheint es uns sehr wichtig, dass die Menschen im Lande eben verstehen, wenn sie einer bestimmten politischen Empfehlung zuhören, was der theoretische Hintergrund ist. Also bei der Neoklassik ist das im Wesentlichen das Argument, dass Arbeit zu teuer ist. Dass also die Unternehmen, für die Unternehmen es zu teuer ist, Menschen zu beschäftigen, dass sie deswegen nicht bereit sind zu investieren und ohne diese Investitionen quasi die Wirtschaft auch nicht brummt. Und aus dieser Diagnose, dass die Kosten von Arbeit so hoch sind, ergeben sich dann ganz bestimmte Handlungsvorschläge. Natürlich in erster Linie die Begrenzung von Lohnkosten. Da geht es darum, dass zum Beispiel der Mindestlohn nicht so stark steigen darf oder gerade in diesen Tagen und Wochen ein riesiges Thema in den Medien, dass die Sozialversicherungsbeiträge, also beispielsweise zur Rentenversicherung, nicht zu stark steigen dürfen, weil die ja auch Arbeit teurer machen. Auf der anderen Seite, sagt die Neoklassik, muss man natürlich auch schauen, um quasi genügend Arbeitspotenzial zu haben, dass man auch diejenigen, die potenziell arbeiten könnten, dass man die auch zur Arbeitsaufnahme bewegt. Einerseits auch auf dieser Seite durch ökonomische Anreize, aber eben auch ein bisschen durch Druck. Und das steckt natürlich hinter den aktuellen Debatten, die wir haben, beispielsweise um die Grundsicherung, aber auch jetzt in diesen Tagen und Wochen beispielsweise die neue Einstufung der Geflüchteten aus der Ukraine, durch die auch stärker dazu bewegt werden sollen, sich direkt in Arbeit zu bewegen, anstatt sich zum Beispiel noch länger, vielleicht länger ausbilden zu lassen. Aus einer keynesianischen Perspektive ist das Problem der wirtschaftlichen Stagnation und steigender Arbeitslosigkeit im Wesentlichen ein Problem der nicht ausgelasteten Ökonomie. Das heißt, aus keynesianischer Perspektive würde man sagen, die Ökonomie muss stärker ausgelastet werden. Wenn sie wirklich ausgelastet ist, dann investieren die Unternehmen wieder. Also hier treffen sich auch beide Paradigmen. Das Investieren der Unternehmen ist in beiden wichtig. Und aus keynesianischer Perspektive kann man dann beispielsweise aktuell darauf verweisen, dazu gab es ja auch vor kurzem eine Meldung, dass etwa in der Chemieindustrie nur etwa 70% der Kapazitäten ausgelastet sind und deswegen natürlich die Chemieindustrie auch kein Interesse an Investitionen hat. Was schlagen dann keynesianische oder postkeynesianische Ökonomen und Ökonominnen vor? Nun, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, auch für den Staat, die effektive Nachfrage zu erhöhen. Diese können beispielsweise darin bestehen, in staatlichen Investitionen. Das haben wir ja auch gerade gesehen durch die Bundesregierung, beziehungsweise noch vor Ende der letzten Legislatur. Hier ist es also dann tatsächlich so, dass auch eine CDU-geführte Bundesregierung keynesianische Rezepte anwendet durch das Investitionsprogramm. Und es gibt ja auch das Bonmot in der Krise, sind wir alle Keynesianer. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, stärkere Investitionsanreize für die Unternehmen zu geben. Auch da gibt es ja in der aktuellen Politik entsprechende Maßnahmen, befristete Abschreibungen. Keynesianer und Keynesianerinnen würden zudem auch, denke ich, darauf verweisen, dass wir auch eine stärkere Konsumnachfrage benötigen, dass die Reallöhne steigen müssen, damit die Menschen noch was kaufen können. Das sind sie in letzter Zeit ein wenig, aber sie haben noch nicht kompensiert die Rückgänge, die wir vorher gesehen haben. Und hier kann man beispielsweise die Steuererleichterungen gezielt so gestalten, dass sie die armen Bevölkerungsgruppen erreichen. Denn die ärmeren Gruppen haben eine viel stärkere Konsumneigung als die reicheren Gruppen. Bei denen würden Steuererleichterungen höchstens auf dem Sparkonto landen. Zusammenfassend kann man sagen, die beiden Theorien haben also sehr unterschiedliche Analysen und es ist eben auch wichtig, dass die Maßnahmen sehr unterschiedliche Verteilungsimplikationen haben. Nicht? Die neoklassische Perspektive setzt sehr stark am Wohlergehen der Unternehmer, Unternehmerinnen an und übt eher Druck aus auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, während aus keynesianischer Perspektive tendenziell stärker eine Umverteilung von den reicheren zu den ärmeren Bevölkerungsgruppen im Vordergrund steht. Und je nachdem, welche Theorie implizit verwendet wird, kommt man eben auch zu sehr unterschiedlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Konsequenzen.
Wunderbar, Dankeschön. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, auch weil ich das Buch gelesen habe und es auch sehr, sehr nachvollziehbar dargestellt ist. Auch hier wiederum werden die Prinzipien eingehalten, ist eine gewisse Niedrigschwelligkeit da, trotzdem ist eine Progression da, sodass auch komplexe Begriffe und Sachverhalte verständlich werden. Und es ist auch eine lebenswertliche Orientierung da. Und es sind auch alles Prinzipien, die in der Schule von großer Bedeutsamkeit sind. Von daher auch wiederum für einen Lehrer sehr spannend zu lesen. Was ich in diesem Kapitel auch spannend fand, ist der Kasten, der drin vorkommt. Und zwar kommt in diesem Kapitel ein Kasten vor zum Thema Sorgearbeit und unbezahlte Arbeit. Ich fand es auch insofern spannend, als dass hier wiederum eine Lücke ist im Bildungsplan Baden-Württemberg. Also ich habe bereits erwähnt, dass sehr progressive Elemente in diesem Bildungsplan drin sind, also plurale Elemente, dass die Zitate, die ich vorher nannte, zum Thema Pluralität von Modellen und Modellreflexionskompetenz, die kommen alle im ersten Teil des Bildungsplans. Das sind die Leitgedanken. Im dritten Teil, wo dann die inhaltsbezogenen Kompetenzen ausdifferenziert werden, da wiederum herrscht weniger Pluralität und spannenderweise kommt dort der Begriff Arbeit vor, aber dort wird eine Art unsichtbare Norm reproduziert, weil der Begriff Arbeit ohne den Hinweis dann auch dort beschrieben wird, dass es sich nur um bezahlte Arbeit handelt. Das heißt, in diesem Bildungsplan ist Arbeit synonym für bezahlte Arbeit. In eurem Kapitel erklärt ihr explizit, es gibt auch unbezahlte Arbeit, sogenannte Sorgearbeit. Warum habt ihr das reingepackt?
Ja, danke dir, Philipp. Da gehe ich vielleicht mal drauf ein. Wir haben, das ist ein wichtiger Danke, dass du das auch nochmal ansprichst, die Exkurse oder Kästen. Wir haben eben auch versucht, das Buch didaktisch, so didaktisch wie möglich eben aufzubauen, weil wir finden, dass gerade deutschsprachige Lehrbücher, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist in der Hinsicht. Und wir haben eben diese Elemente eingebaut, um aktuelle Debatten, aber auch historische Ereignisse, die die Themen eines Kapitels auf besonders einschlägige Weise aufgreifen und beispielhaft darlegen oder gewisse Probleme, die damit verbunden sind, ein Schlaglicht drauf zu werfen. Das haben wir versucht eben, um wichtige kontroverse Themen aufzugreifen und eben die auch, wie du gesagt hast, Studierendenorientierung, Lebensweltorientierung, die eben aus der sozusagen aus der gesellschaftlichen Debatte herrühren, die in der Medienlandschaft diskutiert werden, die den Studenten und Studierenden ein Begriff sein sollten. Und die Debatte um Sorgearbeit, um Ungleichbehandlung von Mann und Frau in dieser Hinsicht. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema und das haben wir versucht und wir sind der Meinung, dass es sollte seinen Platz finden in so einem Buch und wir haben das eben in dieser Form hier integriert und eben in den anderen Büchern in entsprechender Weise auch. Wir haben darüber hinaus, wenn ich darauf noch eingehen kann, zu den didaktischen Elementen des Buchs, neben diesen sozialwissenschaftlich alltags gesellschaftlichen Problemfeldern oder Themen, die wir hier eingeführt haben, über die Exkurse, haben wir eben auch versucht, sehr einfache Abbildungen zu kreieren, die die wichtigsten Konzepte und Begrifflichkeiten, Zusammenhänge wirklich einfach in Form eines Bildes oder eines Schaubildes eben hier aufzuzeigen, weil eben ein Bild, ne, es gibt verschiedene Lerntypen und Bilder sind doch eingängiger für viele Studierende. Und das ist eben auch ein wichtiges Element unseres Buches. Und darüber hinaus haben wir auch noch verschiedene andere Elemente wie Merkkästen, um eben das Lernen damit so einfach wie möglich zu gestalten.
Um nochmal die Bedeutung der Bilder hervorzuheben, es ist tatsächlich so, dass in diesem Buch es gelungen ist, komplexe Sachverhalte mit einprägsamen Abbildungen darzustellen. Und das ist enorm wichtig. Wenn man sich Schulbücher anschaut, dann sind Schulbücher meistens Spiegel anderer bestehender Lehrwerke. Und die Elemente, die am schnellsten in Bücher reinkommen, sind verständlicherweise Elemente, die es schaffen, Komplexität auf eine geschickte Art und Weise reduziert darzustellen. Und dazu gehören auch Bilder. Und meine Erfahrung ist, dass solche Bilder relativ schnell auch in Schulbücher reinkommen. Deswegen bin ich gespannt, ob vielleicht einige eurer Abbildungen es in Schulbücher reinschaffen. Ich würde mich sehr freuen. So wie nochmal andere Textelemente ebenfalls, die durch eine gewisse Zugänglichkeit dann auch gekennzeichnet sind. Dann nochmal zum Kapitel Arbeit, was ich auch sehr sympathisch finde, in Anführungsstriche, ist natürlich auch aufgrund dieser keynesianischen Perspektive das Herausarbeiten bestimmter Kernkonzepte dieser Arbeitswelt, nämlich Tarifverträge, Kollektivverhandlungen, betriebliche Mitbestimmung, all die Sachen, die in Baden-Württemberg etwas kurz kommen. Und auch da hoffe ich, dass so ein Diffusionsprozess vielleicht von eurem Buch in ja, Bücher in Baden-Württemberg stattfinden könnte. Also sind auf jeden Fall eine Menge Anregungen drin.
Ja, sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist nochmal ein interessantes Beispiel, wie sich beispielsweise unser Buch von sehr prominenten Ökonomie-Lehrbüchern, beispielsweise aus den USA, die ja hierzulande auch sehr, sehr verbreitet sind in der ökonomischen Lehre an Universitäten, unterscheidet. Also, dass wir zum Beispiel die Gewerkschaften als relevanten Akteur eben behandeln und eben die Institution der Tarifverhandlungen hier prominent machen, das kontrastiert sehr stark mit eben jenen Lehrbüchern, die beispielsweise dann einen ganz anderen Blick auf Gewerkschaften legen, ja, und hier eher sehr, sehr negativ eben deren Rolle als Eingriff in den Arbeitsmarkt, in die Lohnverhandlungen blicken. Ja, und da ist hier eben unsere sozialwissenschaftliche Perspektive, die eben auch sich nicht so sehr an dem US-amerikanischen Modell orientiert, wo ja viele wissenschaftliche Disziplinen sich an orientieren und im Besonderen auch die Ökonomie. Wir orientieren uns schon sehr stark eben auch am deutschen Kontext. Und spiegeln eben die Institutionen, die die deutsche Wirtschaft eben ausmachen, auch in unserem Buch. Also wir haben hier sozusagen eine relativ starke institutionalistische Perspektive auch. Also wenn man uns sozusagen in der Fachwissenschaft einordnen würde, das nochmal als Ergänzung zu der Brille auch vorhin, dann wären wir sozusagen Institutionalisten, die eben auch sehr stark eben die Gegebenheiten in einer Volkswirtschaft eben anhand von Institutionen aufarbeiten. Und das war uns auch besonders wichtig, weil wir finden, dass eben diese Institutionen eine wichtige Rolle spielen. Und da gehören eben Gewerkschaften und Tarifverhandlungen als ein Beispiel auch mit dazu.
Das kann ich nur bestätigen. Also in dem Buch, welches in Baden-Württemberg eingesetzt wird für den Leistungskurs Wirtschaft, also Klasse 11 und 12, fünfstündig, ein großes Buch über 500 Seiten. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt in diesem gesamten Buch keine einzige Gewerkschaft vor, als namentlich genannt. Und wenn ich meine Schüler und Schülerinnen in der 10. Klasse habe letztens gemacht, mal, also 2. 10. Klasse mal gefragt, welche Gewerkschaften sie kennen. Da kannten von insgesamt auf beide Klassen gesehen über 50 Schüler, Schülerinnen, kannten vielleicht eine Handvoll, knapp eine Handvoll, mehr als 2 Gewerkschaften namentlich. Also da ist es Unwissen extrem groß und von daher ist das Feld zu bearbeiten sehr wichtig, auch in der Schule. Jetzt würde ich euch bitten, ein anderes Kapitel vorzustellen, das ihr hier nochmal als besonders exemplarisch erachtet.
Ja, danke dir. Ich würde da vielleicht nochmal auf das Kapitel 8, Arm und Reich, Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen eingehen, ne? Also neben Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen ist ja sozusagen die Ungleichheit ein ganz besonders kontrovers diskutiertes Thema. Wir sind häufig mit den Meldungen konfrontiert, dass die Ungleichheit im nationalen, aber auch im internationalen Rahmen eben sehr stark gestiegen ist in jüngster Zeit. Das betrifft sowohl die Ungleichheit bei den Einkommen als auch und in einem besonderen Maße hier in Deutschland die Ungleichheit bei den Vermögen. Ja. Und um nochmal auch hier ein anderes Element eben des Buchs nochmal aufzugreifen, diese Entwicklungen haben wir eben auch sehr stark auch in den anderen Kapiteln sehr prominent eben durch empirische Daten auch belegt. Ja, also dass wir nicht nur eben theoretische Konzepte durch Schaubilder verdeutlichen wollten, sondern eben auch empirische Entwicklungen und Trends, sodass man eben die aktuellen Gegebenheiten einsehen kann, aber auch im historischen Zeitverlauf einordnen häufig oder im internationalen Maßstab vergleichen. Ne? Dann sieht man eben, dass Deutschland im internationalen Vergleich, insbesondere bei der Vermögensungleichheit, hervorsticht. Und dass sie eben sich im historischen Verlauf sehr stark, sehr prominent entwickelt hat in der jüngeren Zeit. Ja, das ist ein anderes wichtiges Element und was auch besonders in diesem Kapitel hier prominent vertreten ist, dass wir über verschiedene empirische Daten das belegen. Das macht das nochmal greifbar. Das ist auch ein gewisses propädeutisches Instrument, dass man die Studierenden heranführt an die Interpretation von Grafiken, an den Umgang mit Daten, mit Indikatoren, ja, dass man verschiedene Indikatoren für einen größeren Zusammenhang, ja, wenn man jetzt beispielsweise Ungleichheit nimmt, da gibt es verschiedene Indikatoren, die eben dieses sehr komplexe Phänomen eben auch unterschiedlich gut messen. Und da haben wir auch, das diskutieren wir beispielsweise den sogenannten Gini-Koeffizienten, seine Stärken und seine Schwächen, sehr prominent in dem Kapitel. Darüber hinaus sehen wir aber auch, dass bei diesem Phänomen, bei diesem Problem aus meiner Perspektive, aus der Perspektive vieler in der Gesellschaft, der steigenden Ungleichheit, auch hier die plurale Perspektive einen Mehrwert bietet, weil eben die unterschiedlichen Paradigmen hier zu unterschiedlichen Bewertungen kommen und eben dann auch zu unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Empfehlungen, wie man eben mit Ungleichheit umgehen sollte. Ja, als ein Beispiel jetzt zunächst mal die neoklassische Perspektive bewertet Ungleichheit viel weniger negativ. Ne? Also hier ist eher indifferent, ne? Dass man eben sagt, die gegebenen die gegebene Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ist eben das Resultat von unterschiedlichen Arbeitseinsatz, Präferenzen zu arbeiten oder auch der Fähigkeit, der individuellen Fähigkeit. Letztlich gibt es Märkte, Arbeitsmärkte und da setzen sich eben die Fähigen, die Arbeitswilligen durch und die werden dann eben belohnt mit einem größeren Einkommen und irgendwann auch mit einem größeren Vermögen. Diejenigen, die besondere Risiken eingehen und eben Unternehmen gründen, werden dann eben entsprechend auch belohnt. Also hier Ungleichheit als Ergebnis von individuellen Entscheidungen und Marktprozessen. Ja, das ist eine andere Sichtweise. Und auch in der Bewertung dann, wenn man sagt, naja, wenn die Ausgangsbedingungen gleich sind und jeder hier in Deutschland, der sozusagen sich anstrengt, der kann es auch schaffen. Da wird der Fokus hier weniger auf die Bewertung dann der Ungleichheit als besonders negativ, sondern eben eher im Vorhinein. Man muss für alle gleiche Chancen herstellen. Man muss vielleicht sozusagen den Zugang zur Bildung ausweiten. Und dann kann jeder sozusagen das erreichen, was er möchte oder nach seinen Fähigkeiten. Also der Fokus ist nicht so sehr auf der Ergebnis, auf der Gleichheit von den Ergebnissen, von der Verteilung des Reichtums der Gesellschaft, sondern eben auf der gleichen Verteilung von Chancen. Ja, und deswegen auch, das sehen wir in vielen OECD-Ländern, und das ist jetzt so ein bisschen durch die Kürzungen auch im Bildungsbereich, vor allem im universitären Bereich, ein bisschen in Frage gestellt, aber das war bis vor kurzem, in den letzten 20 Jahren, eben ja so ein großes Narrativ, dass man eben sagt, man muss mehr in Bildung investieren, um eben diese Chancengleichheit für alle auszuweiten. Ja, und eben weniger problematisch eben die Ungleichheit anzusehen. Und auch hier bei der dann, wie man dann eben zu wirtschaftspolitischen Entscheidungen kommt, dass man eben sagt, Umverteilung ist eigentlich sogar weniger sinnvoll, weil es eben dann für diejenigen, die leistungsfähig sind, da gewisse Arbeits- und Leistungsanreize vermindert. Ja, und deswegen auch hier der staatlichen Eingriff in diese Marktprozesse, in das Ergebnis von Marktprozessen sollte eher vermieden werden. Der Staat sollte sich darauf konzentrieren, ein sogenanntes Level Playing Field, gleiche Ausgangsbedingungen zu schaffen, gleiche Rahmenbedingungen, in denen dann eben diese Marktprozesse bestmöglich funktionieren. Die keynesianische Perspektive unterscheidet sich davon sehr stark. Ja, also hier wird das Endergebnis der Ungleichheit eben viel stärker problematisiert. Hier wird davon ausgegangen, dass eben diese Marktprozesse zunächst mal, wie gesagt, oft auch fehlerhaft sind und eben nicht die individuellen Fähigkeiten und Präferenzen häufig widerspiegeln, sondern eben durch ihre Fehlerhaftigkeit zu ungerechten Verteilungsergebnissen kommen. Und erstmal das als Prämisse und dann eben auch ökonomisch betrachtet, eine zu große Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Wohlstands führt eben aus dieser Perspektive auch dazu, dass eben der Konsum, die gesamtgesellschaftliche Nachfrage vielleicht unter ihrem Potenzial zurückbleibt, dass auch Investitionen vielleicht dem Potenzial zurückbleiben, als Konsequenz daraus, dass die Nachfrage nicht voll ausgelastet wird, weil eben reiche Gesellschaftsschichten vielmehr dazu tendieren, eben das viele Einkommen dann eben zu sparen und vielleicht auch im Ausland irgendwo in die bestmöglichen Renditechancen anzulegen und nicht so sehr in der nationalen Volkswirtschaft notwendigerweise. Also geht hier die keynesianische Perspektive davon aus, um das zu vermeiden und auch die ökonomischen oder auch politischen, sozialen Instabilitäten, die damit einhergehen, zu vermeiden, muss man hier umverteilen, muss man eher für eine Gleichverteilung des nationalen Wohlstands kommen. Auch vor dem ökonomischen Hintergrund, dass eben die unteren Gesellschaftsschichten eben vermehrt in den Konsum gehen und hier dann die gesamtgesellschaftliche Nachfrage auch durchaus steigt. Ein weiteres Problem, was ja ein bisschen, was auch andockt an die Frage der Chancengleichheit, des Zugangs zu Bildungs, keynesianische Perspektiven verweisen eben auch auf die Probleme, die eben eine zu starke Ungleichheit mit sich bringt, dass eben die oberen Schichten auch privilegierten Zugang zur Bildung, vielleicht auch zu privater Bildung, die sich ja auch in Deutschland in jüngerer Zeit sehr stark ausgebreitet hat, oder auch durch dann Bildungswege in den angloamerikanischen Ländern, hier eben privilegierten Zugang zu den besten Aufstiegschancen sichert und dass eben gerade wenig privilegierte Schichten sich durch eine geringe soziale Mobilität auszeichnen, weil eben ihnen auch durchaus eben materielle Ressourcen fehlen und dass eben eine zu große Ungleichheit auch hier in dieser Hinsicht problematisch wirkt, dass eben die unteren Schichten viel zu wenig eben in Bildung investieren, weil sie es nicht können und weil sie eben auch zum Teil da keine Hilfestellung bekommen. Also aus verschiedenen Hinsichten argumentiert die keynesianische Perspektive, dass soziale Ungleichheit problematisch ist und das gesamtgesellschaftliche Wohl eigentlich unterminiert. Und deswegen kommt sie zu anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden sollen und argumentiert vielmehr eben für umverteilende Maßnahmen oder für eine Stärkung der Arbeitnehmenden und der unteren Schichten.
Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Die Tatsache, dass er überhaupt ein Kapitel über Ungleichheit aufgenommen haben, unterscheidet unsere Ökonomieeinführung auch von vielen anderen Ökonomieeinführungen, eben insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben natürlich im Vorfeld der Entwicklung unserer Lehrveranstaltung, dann der Entwicklung des Buches natürlich auch geschaut, welche Themen wir abdecken müssen, damit wir so ein bisschen die wichtigsten Themen der Wirtschaftswissenschaft insgesamt auch dabei haben und haben natürlich auch darauf geachtet, dass diese Themen, die in den gängigen Lehrbüchern behandelt werden, vor allen Dingen natürlich der Lehrbücher eher aus neoklassischer Perspektive, die ja dominant sind, dass wir die auch drin haben. Aber ein Thema über Ungleichheit fehlt in den meisten konventionellen ökonomischen Lehrbüchern. Und das scheint uns aus unserer eher sozialwissenschaftlich geprägten Perspektive problematisch, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass, wie Michael schon erwähnt hat, bestimmte Ungleichheitsmaße stark zunehmen, gerade auch in Deutschland, gerade auch in jüngerer Zeit. Und dass natürlich der Eindruck in der Gesellschaft, dass Ungleichheit steigt, dass Menschen im mittleren und unteren Einkommensniveau sich in ihrer sozialen Stellung gefährdet sehen, auch ein wichtiger Grund ist, zumindest nach den Umfragen, rechtspopulistische Parteien zu wählen und dahingehend eben auch unser Buch diesen Leuten auch ein bisschen ein paar Instrumente an die Hand gibt, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn, Ungleichheit zu verringern und die entsprechenden Dinge, die in der Tagespolitik dazu diskutiert werden, einzuordnen.
Wunderbar, Dankeschön. Das Kapitel ist in der Tat eine große Fundgrube, eben weil, du hast es gesagt, Andreas, das Thema kommt in Mainstream, orthodoxen Einführungswerken kaum vor oder nicht vor. Und auch im Schulbuch in Baden-Württemberg ist es eigentlich ziemlich unterbelichtet und relativ einseitig. Ich kann mal kurz ein Zitat vorlesen aus dem Schulbuch. Das ist eingebettet in das Kapitel "Ist der Markt ein effizientes und gerechtes Instrument zur Güterverteilung?" Und die Einstiegsaufgabe, da haben die Schüler, Schülerinnen zwei Überschriften, also von Pressemeldungen. Und die Denkanregung lautet: Beschreiben Sie mögliche Gründe dafür, warum Maßnahmen der Umverteilung zur Verringerung von Ungleichheit zu einer Schrumpfung des Kuchens führen können. Also da ist schon es wird suggeriert, dass Maßnahmen zur Umverteilung eben zu einer Schrumpfung des Kuchens führen, und das ist eine, ja, doch sehr neoklassische Perspektive. In dem gleichen Buch fehlen die Begriffe, beispielsweise Gini-Koeffizient kommt zwar vor, aber wird nicht in der Art und Weise, wie ihr es macht, dann auch erklärt und ausdifferenziert. Die Begriffe, die extrem wichtig sind, Primär- und Sekundärverteilung, die ihr wunderbar auch darstellt, fehlen in dem Buch ebenfalls. Piketty wird nicht genannt, und ihr habt einen Bezug auf Piketty mit seiner World Inequality Database, fehlt im Schulbuch. Das von Piketty stark gemachte Konzept, nämlich der Steuerprogression und einer progressiven Einkommensteuer, was ihr ebenfalls darstellt, fehlt völlig im Schulbuch. Dementsprechend lernen die Schüler nichts über das Steuersystem und die Bedeutsamkeit einer Gerechtigkeit durch auch progressive Steuersysteme. Und Piketty sagt ja, eine Grundpfeiler der Demokratie und demokratischer Stabilität unserer Gesellschaften oder Systeme ist ein progressives Steuersystem. Die Begriffe Lohnquote und Gewinnquote kommen bei euch vor und ebenfalls nicht im Schulbuch. Das zähle ich alles weil ich hoffe, dass vielleicht ein paar Begriffe aus diesem Buch, aus eurem Buch, vielleicht auch in das Schulbuch wandern in Baden-Württemberg. Wie gesagt, für einen Leistungskurs Wirtschaft fünfstündig. Und eine andere Sache, die nicht vorkommt im Schulbuch, ist das Thema Vermögensteuer. Und das habt ihr nochmal ebenfalls als Exkurs stark gemacht, was andockt an ganz aktuelle Diskussionen. Von daher ist es eine sehr gelungene Darstellung einerseits zweier paradigmatischer Perspektiven auf dieses Problemfeld Armut und Reichtum und ebenfalls eine Fundgruppe für ja auch Lösungen, die aus beiden Perspektiven heraus auch politisch immer wieder vorgetragen werden und somit besser eingeordnet werden können. Deswegen kann ich dieses Kapitel auch nur wärmstens empfehlen für Menschen, die auch in der Schule das Thema vermitteln wollen oder müssen. Genau, dann wäre meine Frage, ob ihr da noch ein weiteres spannendes Kapitel vorstellen könntet.
Ja, vielleicht ganz kurz, kann ja schwerlich das ganze Buch hier vortragen, aber vielleicht eins ein bisschen kürzer. Wir haben ja jetzt bisher gesprochen über Kapitel, die vielleicht ein bisschen stärkeren Innenbezug haben der nationalen Wirtschaftspolitik. Das Buch deckt natürlich auch Fragen der internationalen Ökonomie ab. Und da würde ich vielleicht mal ganz kurz das Thema Handel herausgreifen, weil es gerade in diesen Tagen und Wochen ja eine große Relevanz auch in der täglichen Berichterstattung hat, und auch vielleicht hier ganz kurz skizzieren, welche unterschiedlichen Perspektiven eine pluralistische Vorgehensweise hervorhebt. Also die Neoklassik hat hier eine sehr klare Position. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, sie hat sich entwickelt gegen den, oder die ökonomische Klassik hat sich entwickelt gegen den Merkantilismus, also gegen staatliche Eingriffe, gegen die Idee, dass Staaten hier sehr stark gegeneinander rivalisieren, sodass, wenn es einem Staat besser geht, dem anderen schlechter geht. Eine Vorstellung, die ja heute auch wieder ein bisschen stärker wird. Und die Neoklassik sagt dagegen, nein, Freihandel ist positiv für alle. Freihandel hebt quasi alle Boote, vielleicht das eine ein bisschen mehr als das andere, aber das macht nichts. Auf jeden Fall werden die Boote alle gehoben. Dahinter stecken ganz wichtige Prinzipien, wie jenes, dass eine Arbeitsteilung sinnvoll ist, weil sie dann zur Spezialisierung führt. Spezialisierung erhöht die Produktivität, ermöglicht Skalenvorteile. Und deswegen sollte der Staat sich raushalten aus Handelsfragen. Er sollte auf gar keinen Fall protektionistisch agieren, sondern den freien Handel unterstützen. Und das war ja auch, wenn man die deutsche wirtschaftspolitische Diskussion, Deutschland als Exportnation, immer ein ganz, ganz wichtiger Grundkonsens, denke ich, in der Gesellschaft, jedenfalls bei vielen Teilen. Eine keynesianische Perspektive würde jetzt auch nicht grundlegend für Protektionismus rufen, aber weist doch darauf hin, dass diese Idee des Freihandels und die damit einhergehende Spezialisierung dazu führt, dass das in vielen Ökonomien ja auch zu einem erheblichen Strukturwandel führt. Nicht? Also wenn man feststellt, dass bestimmte Dinge in einem Land, sagen wir mal in China, wesentlich günstiger hergestellt werden können und besser hergestellt werden, dann muss natürlich nach der neoklassischen Lehre tendenziell auch die Produktion dieser Dinge in dem anderen Land stattfinden, und das Land, das da schlechter gestellt ist, das verliert dann eben diesen Produktionszweig. Und Keynesianer, Keynesianerinnen weisen darauf hin, dass das natürlich zu ganz erheblichem Strukturwandel dann führt. Dieser Strukturwandel hat erhebliche Verlierer. Und auch hier dient natürlich gerade im Augenblick wieder, wir sprechen ja auch über Baden-Württemberg, nicht, die Diskussion über die deutsche Automobilindustrie eine große Rolle. Und aus keynesianischer Perspektive muss dann in einer solchen Situation der Staat eingreifen. Er kann das sozusagen, indem er den Strukturwandel vielleicht vorübergehend verlangsamt, aber vor allen Dingen dadurch eine aktive Industriepolitik, die diejenigen Menschen, die jetzt durch diesen Strukturwandel ihre Arbeitsplätze verlieren, die Möglichkeiten gibt, dann andere Stellen zu finden, andere Qualifikationen erwerben. Und auch hier sehen wir natürlich wieder so ein bisschen das Bonmot von vorhin, dass in der Krise wir alle so ein bisschen Keynesianer sind. Das heißt, die lange Dominanz neoklassischen Denkens, die in der Bundesrepublik ja viele Jahrzehnte in Bezug auf Handel ganz klar im Vordergrund stand, die wird, glaube ich, in jüngerer Zeit auch hier und da zumindest durch Argumente durchlöchert, die einen keynesianischen Hintergrund haben. Und auch hier finden wir es wichtig, dass die Leser und Leserinnen unseres Buches diese aktuelle Wirtschaftspolitik ein bisschen grundlegend einordnen können.
Gut, wunderbar. Jetzt haben wir die Themen Arbeit, Armut und Reichtum, Handel exemplarisch besprochen. Im Vorfeld haben wir die ganzen theoretischen Grundlagen erarbeitet, auf denen dieses Buch beruht, nämlich dieser dauernde Perspektivenwechsel, auch ganz wichtig, in jedem Kapitel vorhandener Perspektivenwechsel zwischen einerseits Neoklassik und andererseits Keynesianismus, plus noch immer wieder, wenn es anbietet, andere theoretische Perspektiven sich auftun, wie beispielsweise bei der Besprechung des Kapitels Arbeit klang es an, auch feministische Perspektiven. Also ein sehr, sehr reiches Buch. Eine kurze Frage, die ich noch hätte, wäre, wie geht's weiter eigentlich mit dem Buch? Arbeitet ihr schon an Neuauflagen, an Fortsetzungen, Fortführungen? Gibt es da irgendwas?
Naja, das Buch ist ja gerade erschienen. Insofern steht im Augenblick eigentlich im Vordergrund, dass wir die Nutzung des Buches in der Bildung, also zum Beispiel in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung unterstützen. Es gibt ja in verschiedenen Bundesländern entsprechende Akademien und wir versuchen gerade da so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, dass dieses Buch vielleicht auch für Fortbildungsveranstaltungen genutzt werden kann. Langfristig haben wir durchaus vor, noch ein weiteres Lehrbuch zu produzieren, speziell zum Thema Finanzmärkte, ebenfalls aus einer pluralistischen Perspektive. Aber ich denke, für die nächste Zeit geht es jetzt erstmal darum, dieses Lehrbuch, ja, sozusagen die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten zu unterstützen. Und dann wird natürlich irgendwann die Zahlen veralten. Ja, natürlich werden wir regelmäßig eine entsprechende Nachfrage vorausgesetzt, dann Neuauflagen, überarbeitete Neuauflagen vornehmen müssen. Und wir freuen uns natürlich in dem Kontext auch auf Hinweise, wenn wir Dinge vielleicht nicht so gut darstellen, wenn etwas vielleicht nicht so verständlich ist. Also insofern das vielleicht auch als Aufforderung an die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau, wenn ich da nochmal eingreifen darf. Ja, wir freuen uns auch ganz besonders, dass auch die Bundeszentrale und die Landeszentralen den Titel lizenzieren werden und dann eben entsprechend hier da nochmal für eine weitere Verbreitung sorgen werden. Also da wurde das auch sehr positiv aufgenommen. Generell freut es uns sehr, der Zuspruch, den wir hier erfahren. Konkret arbeiten wir sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr erstmal an einer englischen Version noch. Genau, aber ansonsten versuchen wir erstmal, dass es eben so eine breite Verwendung findet und wir denken auch, dass wir hier, ja, oder hoffen, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten können.
Den wichtigen Beitrag sehe ich und den sehen auch andere. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat meines Wissens auch zugesagt, das Buch in ihre Reihe mit aufzunehmen. Das bedeutet, dass falls sich jemand nach diesem Podcast für dieses Buch interessiert, was ich nur wärmst empfehlen kann, gibt es schon sehr bald die Möglichkeit, es auch ein bisschen günstiger zu erwerben dort. Eine wirklich sehr, sehr empfehlende Lektüre. Und eine große Bereicherung für den Unterricht. Und dieses Gespräch war ebenfalls eine Bereicherung. Und ich möchte mich an der Stelle für Zeit und Kompetenz bedanken, sowohl bei Andreas als auch bei Michael. Und ich wünsche euch beiden noch einen schönen Tag.
Vielen Dank und uns hat es auch viel Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für das nette Gespräch und einen schönen Tag noch.
Tschüss.